ARD.
Beim Blick in den Nahen Osten kann es einen derzeit nur schaudern. Der 7. Oktober, der Gazakrieg und nun beschießen sich auch noch die Erzfeinde Israel und Iran. Was aber, wenn darin auch eine Hoffnung liegt? Die Hoffnung etwa auf keine Atombombe in den Händen eines verbrecherischen Regimes. Krieg in Nahost. Wohin führt die Eskalation zwischen Israel und dem Iran? Das fragen wir heute den CNN-Korrespondenten Frederik Pleitgen, die deutsch-iranische WDR-Journalistin Isabel Shayani, den Islamwissenschaftler und Nahost-Experten Guido Steinberg und live aus Tel Aviv zugeschaltet unsere Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann. Guten Abend Ihnen zu Hause und schön, dass Sie hier im Studio dabei sind. Herzlich willkommen. In die Runde. Ja, die Angriffe zwischen Israel und Iran, sie dauern an. Auch heute flogen wieder Raketen. Noch nie waren die beiden Erzfeinde so nah dran an einem ausgewachsenen Krieg wie jetzt.
13. Juni in den frühen Morgenstunden. Iranische Medien melden mehrere Explosionen rund um die Hauptstadt Teheran. Mit der Operation Rising Lion, die wohl mit langer Vorlaufzeit geplant war, greift das israelische Militär etliche Ziele im Iran an. Mehr als 200 Militärflugzeuge sind im Einsatz. Israels Ministerpräsident Netanyahu begründet den Angriff in einer Videobotschaft. Das Ziel der israelischen Operation ist es, die nukleare Bedrohung und die Bedrohung Israels durch ballistische Raketen zu beseitigen. Der israelische Angriff gilt sowohl den Atomanlagen des Iran als auch wichtigen Führungsfiguren von Armee und Revolutionsgarden. Mehrere ranghohe Militärs und Atomwissenschaftler werden laut iranischen Angaben getötet. Noch am selben Tag kündigt Irans Präsident Pezeshkian Vergeltung an. Das iranische Volk und seine Verantwortlichen werden zu diesem Verbrechen nicht schweigen. Die rechtmäßige und kraftvolle Antwort des Iran wird den Feind seine törichte Tat bereuen lassen. In den vergangenen Nächten überzieht der Iran Israel mit mehreren massiven Angriffswellen. Einige Raketen schlagen ein. Mehrere Menschen werden getötet. Auch Israel setzt seine Angriffe fort. Unter anderem werden ein Flughafen in Teheran und ein Gasfeld getroffen. Netanyahu droht: Wir werden alle Ziele des Ayatollah-Regimes angreifen. Und was sie bisher gespürt haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt kommen wird.
Ja, gehen wir zuerst zu unserer Korrespondentin Sophie von der Tann, live aus Tel Aviv zugeschaltet. Sophie, wie ist die Lage heute Abend?
Also wir hatten hier vor kurzem noch Raketenalarm und über den Tag hinweg auch am Nachmittag. Und in der vergangenen Nacht ist auch im Süden von Tel Aviv eine ballistische Rakete eingeschlagen. Wir sind da heute hingefahren und haben die massive Zerstörung da gesehen. Da ist ein großes Wohnhaus, ein mehrstöckiges Hochhaus, massiv getroffen worden. Und da waren immer noch die Rettungskräfte im Einsatz, um Vermisste zu bergen. Wir haben da einen Mann getroffen, der gehofft hat, dass ein Freund von ihm, der in diesem Gebäude war, als die Rakete eingeschlagen ist, da noch geborgen werden kann. Der ist wohl einfach kurz einmal aus seinem Schutzraum rausgegangen, um sein Handy zu holen. Und in dem Moment ist die Rakete eingeschlagen. Und als wir dann gegangen sind, kam die Nachricht, dass ein weiterer Toter geborgen wurde. Also das war wohl dieser Freund von diesem Mann, mit dem wir gesprochen hatten.
Mhm. Seit Beginn der Angriffe sind in Israel, das ist der Stand jetzt, mindestens 14 Menschen getötet worden, 390 wurden verletzt. Macht das den Menschen Angst?
Ja, auf jeden Fall. Also das relative Sicherheitsgefühl, was man hier hat, wegen der sehr guten eigentlich Luftabwehr, das ist schon sehr erschüttert. Dadurch, dass es jetzt diese ganzen Einschläge gab, das merkt man. Die Situation ist hier sehr angespannt, die Straßen sind leer. Gerade abends macht eigentlich alles dicht. Und man, sobald eine Warnung kommt, das kann auch übrigens jetzt jederzeit sein, dass auf mein Handy eine Warnung kommt, dass man sich in die Nähe von Schutzräumen begeben soll, dann hat man noch so ungefähr 10 Minuten Zeit, um dorthin zu gehen. Da merkt man, die Leute nehmen das sehr ernst und packen ihre Sachen, gehen auch zu den öffentlichen Sheltern. Also das ist eine sehr angespannte Lage hier im Moment.
Wenn die Warnung jetzt während unserer Sendung kommen sollte, wirst du auch runter in den Bunker des Hotels gehen. Dann werden wir dort mit dir weitersprechen. Aber sag eins, der iranische Außenminister ist heute damit aufgefallen, dass er gesagt hat, er werde ein Ende der Angriffe in Aussicht stellen. Also wenn die Israelis aufhörten zu attackieren, dann würden sie selbst auch keine Angriffe mehr fliegen. Ändert das irgendwas an der Absicht, Israels weiterzumachen?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Das hat auch Israels Premierminister Netanyahu von Anfang an eigentlich klar gemacht. Man wird so lange weiter angreifen, wie es nötig sei. Das Ziel ist, Nuklearprogramme und Raketenprogramme zu zerstören. Und das kann jetzt noch dauern. Es hängt jetzt sehr stark davon ab, wie sich die USA verhalten werden, ob die mit einsteigen oder nicht. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass nur weil die Iraner sagen, man nimmt das zurück, dass dann Israel aufhört. Nein.
Herr Steinbeck, Sophie hat das gerade eindrücklich geschildert, dass Wohnhäuser gezielt attackiert werden von iranischem Militär. Ist das neu?
Nein, das ist nicht neu. Wobei ich würde sagen, dass die Iraner nicht die Wohnhäuser anpeilen, sondern ganz schlicht die Stadt anpeilen, Tel Aviv. Es ist ihnen vollkommen egal, was sie dort treffen. Und das hatten wir im letzten Jahr bereits. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass nicht alle iranischen Raketen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Variationen, so zielgenau sind. Dass sie Militärstützpunkte treffen können. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Iraner ganz gezielt Tel Aviv angreifen, nicht Jerusalem bisher, soweit ich das weiß. Mhm. Und das hat einfach damit zu tun, dass die iranische Führung da keinen so großen Unterschied macht.
Mhm. Dass der iranische Außenminister jetzt ein Ende der Angriffe in Aussicht stellt. Was sagt das über die militärische Fähigkeit Irans?
Ja, die militärischen Fähigkeiten Irans sind schon stark begrenzt. Man kann das jetzt in den letzten Tagen doch sehr deutlich erkennen. Wir sind natürlich etwas erschrocken über die Bilder aus Tel Aviv oder auch aus Rishon LeZion, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Letzten Endes muss man aber sagen, dass für ein Volk von 90 Millionen, das ja seit Jahrzehnten aufrüstet, das ein sehr bescheidenes Ergebnis ist. Und das zeigt zum einen, wie begrenzt die Mittel der Iraner sind, wenn es darum geht, Israel direkt anzugreifen. Und es zeigt auch, wie erfolgreich Israel dabei war, schon das Raketenprogramm im letzten Jahr etwas zu dezimieren und dabei in den ersten Stunden, in der ersten Nacht und während des ersten Tages der Angriffe Raketenstellungen zu zerstören. Wenn die Israelis da nicht so erfolgreich gewesen wären, hätten wir es hier noch mit sehr viel größeren Angriffen zu tun bekommen. Mhm. Und dann wäre möglicherweise auch die israelische Luftabwehr überwältigt worden. Das ist bisher nicht geschehen. Es ist also aus iranischer Sicht ganz sicherlich enttäuschend, was sie da leisten.
Dass die Iraner so militärisch so schwach sind und so schwach aufgestellt sind, Herr Pleitgen, gehört das zum Kalkül Israels gerade jetzt, diese Angriffe zu fliegen?
Ich glaube, das ist zum Teil dazu gehört. Ich glaube, dass die Iraner in den letzten Jahr ungefähr geschwächt worden sind, auch weil viele von ihren verbündeten Organisationen im Nahen Osten ja zurückgedrängt worden sind. Wenn man sich zum Beispiel die Hisbollah anschaut, aber auch in Syrien zum Beispiel, dass Assad dort abgesetzt worden ist und dass dadurch einfach keine iranische
Präsenz. Wichtigster
Verbündeter. Und was bei den Iranern halt ist, die sind ja unter massiven Sanktionen und haben sich dann irgendwann entschieden, dass das Raketenprogramm sozusagen ihr Versuch war, ein Gleichmacher zu sein, weil sie wussten, dass sie keine Kampfflugzeuge zum Beispiel entwickeln könnten unter diesen Sanktionen, haben deswegen sich auf das Raketenprogramm verlassen und aber auch auf ihre Revolutionsgarden, die dann versuchen, von Syrien heraus oder aus dem Libanon heraus dann Israel unter Druck zu setzen oder auch die USA dort unter Druck zu setzen. Das ist jetzt so ein bisschen weggefallen, aber man muss natürlich immer noch sagen, dass die Raketen sehr gefährlich sind. Also ich war mal bei den Revolutionsgarden und die haben mir die Raketen gezeigt, die haben. Die haben eine Ausstellung in der Nähe von Teheran und da sind schon riesige Raketen dabei. Und die haben teilweise auch Sprengköpfe von 750 Kilogramm und das legt dann natürlich so ein Haus in Schutt und Asche. Ne? Das ist schon noch eine relativ gefährliche Streitmacht, obwohl die natürlich technisch weit unterlegen sind. Was auch kein Wunder, die Israelis haben ja die modernste wahrscheinlich Luftwaffe außer den USA der Welt. Ich glaube, dass die Iraner nach dem Anfangsschock den die erlitten haben, dadurch, dass so viele von ihren Führungskadern umgebracht worden sind, aber auch viele Luftschläge stattgefunden haben, sich jetzt so langsam Tritt fassen wieder, dass man deswegen auch jetzt doch mehr von diesen Luftangriffen auch sieht mit den Raketen. Weil heute haben wir zum Beispiel zum ersten Mal Raketenangriffe auch tagsüber gesehen. Mhm. Und es scheint schon zu sein, dass die jetzt auch so langsam es schaffen, ihr eigenes operatives Tempo zu erhöhen.
Wie viele ballistische Raketen haben die denn überhaupt?
Man spricht von mehreren Tausend. Die haben natürlich ein ganze, das hat ja Herr Steinberg ja schon angesprochen, eine ganz, ganz große Bandbreite. Weil die Iraner, die haben das so gemacht, die haben angefangen, ihr Raketenprogramm zu entwickeln, eigentlich schon im Iran-Irak-Krieg. Da haben sie wohl die ersten Raketen von den Libyern erstmal gekriegt und haben daraus dann angefangen, ein Raketenprogramm zu machen. Die Anfangsraketen, die waren natürlich extrem ungenau und sind auch nicht sehr weit geflogen. Aber das Ganze ist dann immer weiter verbessert worden. Und jetzt sagt man, Raketen, die Israel erreichen können, vielleicht so 2.000, 3.000, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber dann gibt es noch eine ganze Variation an anderen Raketen. Und das sind nicht nur ballistische Raketen, sondern auch Marschflugkörper, die haben. Und dann natürlich diese Drohnen, die sie auch einsetzen, zum Beispiel die Shahed-Drohnen. Die sind, glaube ich, eher dafür da, um die Luftabwehr so ein bisschen busy zu halten, während dann die Raketen fliegen. Das sind dann so Schwärme. Aber bislang sind die auch noch nicht so zur Geltung gekommen. Aber die haben schon eine ziemlich große Bandbreite an Waffen, die sie einsetzen können, um auch dann zu versuchen, über längere Strecken dann Wirkung zu erzielen.
Wir wollen in den Iran natürlich auch blicken. Dort gibt es auch Todesopfer zu verzeichnen. Bis jetzt mindestens 138 und rund 800 Verletzte. Du hast viele Kontakte mit Iranerinnen und Iran. Wie reagieren die jetzt?
Also mir kommt der Freitag schon ewig vor, weil am Freitag war das so wie ein Befreiungsschlag. Es war ein gigantischer Auftakt, dass direkt diese Köpfe in einem Rutsch alle erfolgreich getötet wurden. Und die Iraner haben, also die, mit denen ich gesprochen habe, haben zum Teil Freudentränen in den Augen gehabt, weil sie gedacht haben, jetzt passiert was. Das war Freitag, das ist äonenweit her, weil heute ist Sonntag. Heute weiß man, dass natürlich auch zivile Ziele im Visier sind. Heute war in Teheran, da hatte ich Kontakt über den Tag, wurde den ganzen Tag Teheran angeflogen und angegriffen. Und da klingt das ganz anders. Heute machen sich die Leute, die können, von Teheran aus auf den Weg in den Norden oder zur türkischen Grenze und versuchen irgendwie von dort wegzukommen. Es sind lange Schlangen an den Tankstellen. Es ist, ich würde sagen, ein leichtes Erwachen, dass man hatte so eine Naivität am Freitag, dass man gedacht hat, ja, die Israelis, die machen nur die zivilen Opfer, lassen sie in Ruhe, die machen nur militärische Ziele, wir fühlen uns ganz sicher, die wissen genau operativ, was sie tun. Was natürlich ein schönes Märchen wäre, was aber in Wirklichkeit natürlich überhaupt nicht so ist. Also es war ein Hoch und Tief, es hat einen romantischen Beginn gehabt, kann man sagen. Und jetzt langsam kommt dieses Aufwachen und das Gefühl, wir hatten doch hier schon Krieg und wir haben das doch alles schon erlebt. Und jetzt haben wir das auf
einmal. Und man muss dazu sagen, dass es im Iran überhaupt nicht vergleichbar so viele Luftschutzbunker gibt wie in Israel.
Also ich hab heute mehrere Leute gefragt, habt ihr einen Luftschutzbunker, wo könnt ihr hingehen? Und die Antwort war nein. Die sagen das. Die sagen zum Beispiel, geht in eine Schule. Aber wenn in der Schule gleichzeitig auch Waffen sind, dann wissen die, dass das ein Ziel ist. Und also mir haben mehrere Leute gesagt, nein, das gibt es nicht. Also sie könnten nirgendwo sich verstecken.
Also Erleichterung einerseits und dann aber Angst, selbst getroffen werden zu können. Gehen wir weiter noch mal zu Sophie. Wie ist denn die Zustimmung in der israelischen Bevölkerung für diese Angriffswellen?
Ich habe heute bewusst die Menschen im Umkreis auch dieses Einschlagortes gefragt. Wie seht ihr das, nach dem, was ihr hier gesehen habt, was diese Raketen anrichten können? War das richtig, den Iran so anzugreifen und auch weiterhin anzugreifen? Und die haben alle gesagt, ja, absolut, das ist jetzt der Moment. Das iranische Atomprogramm, das ist eine große Bedrohung. Der Iran darf keine Atomwaffen haben. Und sozusagen trotz aller Risiken und all dessen, was das bedeuten kann, ist die Unterstützung dafür sehr groß.
Gleichzeitig ist das ja ein Land in permanentem Ausnahmezustand und in permanenter Bedrohung. Und es ist eine weitere Front, an der Israel jetzt kämpft, neben den Houthi-Rebellen, neben Gaza, neben dem Südlibanon. Sind die nicht kriegsmüde inzwischen?
Ja, vielleicht einmal noch mal zu diesen unterschiedlichen Fronten, die es da gibt. Also Militärexperten, viele Experten sagen, eigentlich stellt die Hamas militärisch keine Gefahr mehr wirklich für Israel dar. wenn wir in den Norden schauen, die Hezbollah stark geschwächt durch die israelischen Angriffe. Und ja, das wäre jetzt eine neue Front, die dort aufgemacht wird. Es gab zwar schon diese Eskalation jetzt im vergangenen Jahr, aber das hat eine neue Dimension, was wir da jetzt sehen. Und es ist eine andere Art von Krieg. Vorher war das natürlich hier, also mit Blick auf Hezbollah und Hamas, auch sehr stark Bodenkrieg. Und jetzt geht es vor allen Dingen auch um einen Krieg aus der Luft. Und wenn man mit den Menschen hier spricht, ja, die sind natürlich kriegsmüde. Die Mehrheit der Menschen sagt, wir können nicht mehr. Auch gerade mit Blick auf den Gazastreifen hieß es ja von vielen Menschen, auch in Umfragen, wir wollen, dass dieser Krieg endet. Gleichzeitig, und die werfen jetzt zum Beispiel auch Netanyahu vor, damit auch abzulenken. Weil das ist ja eine Situation, in der jetzt eigentlich der Gazastreifen vollkommen aus dem Fokus gerät. Dadurch, dass der Fokus jetzt komplett auf den Iran gerichtet ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass Menschen, die sich um die Geiseln zum Beispiel sorgen, das Gefühl haben, da wird jetzt gar nichts mehr getan, während der Krieg einfach im Gazastreifen weitergeht. Alle schauen nur noch auf den Iran.
Ist das ein Ablenkungsmanöver, nicht mehr Gaza in den Blick haben zu müssen?
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt zumindest aus israelischer Sicht ganz viele sachliche Gründe dafür, jetzt zuzuschlagen. Der wichtigste Grund ist, dass die israelische Regierung der Meinung ist, dass Iran kurz davor ist, sich nuklear zu bewaffnen.
Darf ich Ihnen mal kurz eine Karte mit an die Hand geben und dass wir uns mal anschauen, welche Atomanlagen getroffen worden sind? Dann können Sie vielleicht ein bisschen mehr was dazu sagen. Könnt ihr uns die Karte einmal zeigen? Genau, da sieht man die Atomanlagen im Iran. Ich glaube, die in Natanz soll jetzt komplett zerstört worden sein.
Warten wir mal ab.
Aha.
Warten wir mal ab. Also ich habe da tatsächlich noch einige Zweifel. Das ist tatsächlich eine der Unbekannten,
ja,
mit denen wir zu kämpfen haben. Es gibt die beiden großen Urananreicherungsanlagen. Das Zentrum, das Herz des iranischen Atomprogramms ist die Urananreicherungsanlage in Natanz. Da gibt es Zerstörungen. Inwieweit aber die Zentrifugen, die unterirdisch aufgestellt sind, tatsächlich zerstört sind, das kann noch niemand sagen. Fordo ist etwas weniger wichtig, ist aber sehr viel tiefer im Fels gelegen. Und die Israelis haben zumindest aus der Luft nicht die Mittel, diese Urananreicherungsanlage.
Braucht man diese bunkerbrechenden Bomben, die Israelis gar nicht haben?
Die sie gar nicht haben. Und man braucht dafür Flugzeuge, schwere Bomber, die die Israelis auch nicht haben. Deswegen wollten die Israelis in den vergangenen Monaten immer so gerne, dass die USA doch mitmachen. Die USA haben ja auch vor, ich glaube, 2-3 Monaten etwa, schwere Bomber von der White Man Air Base im Mittleren Westen nach Diego Garcia im Indischen Ozean verlegt. Damit sind sie viel näher am Geschehen, aber die greifen nicht ein. Und aus meiner Sicht wird sich der Erfolg dieser gesamten Aktion aus israelischer Sicht in Natanz und vor allem in Fordo entscheiden. Wenn es nicht gelingt, diese beiden Anlagen zu zerstören, wenn es nicht gelingt, die Zentrifugen dort zu zerstören, dann wird wahrscheinlich dieser Angriff als Misserfolg gewertet werden. Und soweit ich weiß, gibt es in Fordo noch überhaupt keine Nachrichten über Schäden.
Ich würde dem gern widersprechen, was Guido Steinberg sagt, weil ich glaube, dass Netanyahu erfolgreich geschafft hat, dass wir nicht mehr nach Gaza blicken, dass selbst der deutsche Bundeskanzler als enger Verbündeter ihn da an der Stelle vorsichtig kritisiert hat, sondern dass die Welt jetzt für den Moment auf diesen Konflikt guckt und man da die Israelis machen lässt und ihre Pläne umsetzen lässt oder wie auch immer, diese hässlichen Bilder nicht mehr hat von Menschen, die in Essensschlangen gestanden haben, die möglicherweise angegriffen werden, ihr Leben verlieren. Und ich glaube, dass dieser Punkt auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben muss. Jetzt vor den Verhandlungen, sicherlich wollen die Israelis auch nicht, dass es Verhandlungen gibt. Und sicherlich haben sie einen militärisch schwachen Moment der Iraner genutzt, überhaupt keine Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die israelische Regierung, dass Netanyahu sich darüber gefreut hat, wie in den letzten Wochen, welcher Kritik er ausgesetzt war für das Vorgehen, die internationale Kritik für das Vorgehen im Gazastreifen.
Natürlich hat er sich nicht gefreut, aber diese Ereignisse im Iran sind aus meiner Sicht vollkommen unabhängig. Es gab sehr, sehr viele Gründe. Erstens diesen sachlichen Grund, dass Iran in israelischer Interpretation kurz vor der Atombombe steht, der wesentlich wichtiger ist als für die israelische Regierung als alles, was in Gaza passiert. Dazu kommt, dass es in den USA eine Regierung gibt, die eine solche Aktion etwas positiver sieht, als das vielleicht die Biden-Administration getan hätte. Dann gibt es auch noch sachliche Gründe, die vor allem mit der Luftabwehr zu tun haben. Bei den letzten Angriffen der Israelis im Oktober 2024 haben sie zumindest die strategische Luftabwehr der Iraner fast vollständig zerstört. Und man ist immer davon ausgegangen, dass es maximal ein Jahr dauert, bis die Iraner die wieder aufgestellt haben. Deswegen war Israel auch zeitlich jetzt unter Druck. Natürlich wird Herr Netanyahu und werden einige seiner Ministerkollegen der Meinung sein, dass das vielleicht jetzt auch ganz positiv ist. Ganz einfach deshalb, weil die Regierung mehr Unterstützung in der eigenen Bevölkerung hat. Wir haben das von Frau von der Tann gehört. Aber auch die Unterstützung der Amerikaner und vieler Europäer, wenn es gegen den Iran geht. Aber die Unterstützung natürlich nicht mehr hat für den, wie ich finde, jetzt falschen Krieg in Gaza. Und ich glaube trotzdem nicht, dass das bei der Entscheidungsfindung irgendeine Rolle gespielt hat. Dafür sind die objektiven Gründe für das, was im Iran passiert, viel zu wichtig. Viel wichtiger als alles, immer aus Sicht der Regierung Netanyahu, viel wichtiger als alles, was dort in Gaza gerade passiert.
Und was man auch sagen muss, ist, das ist ja eine hochkomplexe Operation, die da gerade durchführen im Iran. Die haben ja nicht nur ihre Luftangriffe gestartet, und die allein ja schon extrem komplex sind. Man fliegt ja nicht einfach so
mal eben in den Iran. Wie konnte das überhaupt gelingen? Wie konnte man überhaupt so ungestört?
Zum ersten Mal haben die natürlich eine hochmoderne Luftwaffe, die auch Tarnkappenflugzeuge haben, die fast unmöglich sind, gerade für die iranische Luftabwehr, die wahrzunehmen. Weil das sind Radaranlagen, die Iraner haben, die sie selbst entwickelt haben, die funktionieren natürlich eigentlich relativ gut, aber das sind die modernsten Kampfflugzeuge, die man sich vorstellen kann. Aber dennoch ist das allein auch vom Luftkrieg her eine unheimlich komplexe Operation, weil die passiert einfach mal eben 2000 Kilometer oder 1600 Kilometer von israelischem Territorium fährt. Die meisten Betankungen, die da machen, das passiert alles über Irak und Syrien. Das heißt, die müssen die ganze Zeit diese Kette auch in Gang halten. Und das andere ist, die haben ja auch massiv Geheimdienstleute da eingeschleust in den Iran und haben dann vorbereitet, dass sie eine Drohnenbasis gebaut haben, die dann auch teilweise die Luftabwehr am Boden angegriffen hat. Das muss alles Jahre in der Vorbereitung gewesen sein. Also insofern, ich weiß nicht, ob die das denn jetzt ausgelöst haben, aber da müssen mehr Faktoren eine Rolle gespielt haben, als ich will jetzt von Gaza ablenken. Das kann nicht sein, weil ich meine, das Wetter spielt eine Rolle. Die Lage im Iran selbst spielt eine Rolle, wo die Generäle im Iran sind, spielen eine Rolle. Da gibt es so viele Sachen, diese Operation. Ich war schon ein paar Mal bei Militäroperationen dabei und die werden dauernd verschoben, weil dann gerade wieder irgendwas operativ einfach nicht passt. Weil natürlich die wichtigste Sache ist, dass die es schaffen, die Mission durchzuführen, aber natürlich auch die Sicherheit von ihren eigenen Leuten zu gewährleisten, die daran teilnehmen.
Wir wollen gleich noch ein bisschen mehr über die Motive reden, aber gerade wo Sie das ansprechen, auch dass so viele Geheimdienstleute mit eingestreut sind in diesem Land, im Iran, und schon lange operieren müssen. Kannst du uns was darüber erzählen, auch wenn das eine Geheimdienstoperation ist, welche Rolle der Geheimdienst Mossad dabei spielt?
Ja, da kommen so nach und nach immer mehr Informationen auch ans Tageslicht. Also es muss von langer Hand vorbereitet gewesen sein, dass man da Kommandoteams im Iran hatte, Spione des Mossad. Die haben tatsächlich auch Bilder jetzt veröffentlicht, die zeigen sollen, wie eben Spione Waffensysteme installieren, die dann die Luftabwehr zerstört haben, also in Teilen natürlich. Und das ist eine geheimdienstlich und militärisch schon ziemlich große Leistung, die da vollbracht wurde. Auch, dass man es wohl geschafft hat, führende Militärs dazu zu bringen, sich zu treffen und dann diese Chance genutzt hat, um sie gemeinsam anzugreifen und zu töten. Also man hat die vollkommen hinters Licht geführt. Da hat keiner damit gerechnet, dass dieser Angriff auch eben vor dieser Verhandlungsrunde stattfinden würde. Und damit hat man für komplettes Chaos da gesorgt. Das hat man ja auch erst mal gesehen. Die mussten sich erst mal sortieren, auch was die Reaktionen betrifft, und waren eigentlich auf so vielen Ebenen erstmal lahmgelegt, was die Führung betrifft, was die Luftabwehr betrifft, was die auch Raketenabschussrampen betrifft. Also rein militärisch und geheimdienstlich gesehen ist das schon ziemlich beachtlich.
So, wie hat es angedeutet, Isabel, es ist der Generalstabschef getötet worden, es ist der Revolutionsgardenchef getötet worden, heute wissen wir auch noch, der Geheimdienstchef ist getötet worden und dessen Stellvertreter. Wie groß ist dieser Verlust für das Regime?
Es ist vor allen Dingen ein wahnsinniger Gesichtsverlust, weil die Israelis offensichtlich sozusagen diesen mächtigen Menschen näher als ihre Halsschlagader sind. Wir erinnern uns, als damals der Hamas-Chef in Teheran war, Haniyeh, und er dort in sozusagen einem sehr sicheren Umfeld auch getötet wurde. Das ist was, wo ich glaube, die Israelis können die Iraner gar nicht mehr ihren eigenen Leuten, also der eigenen Bevölkerung, als auch der Welt vorführen und sagen, wie dicht sie dran sind. Es soll ja auch eine Drohnenstation gegeben haben im Land, von wo aus sie operiert haben.
Ist das eigentlich möglich, dass man da unbemerkt Drohnenstationen aufbaut?
Keine Ahnung, wie sie das machen.
Die Ukraine haben das ja auch gemacht bei den Russen. Ne? Also es scheint ja zu funktionieren irgendwie.
Aber man hat den Eindruck, es ist komplett durchsetzt. Also du weißt gar nicht, so. Das Tragische daran ist natürlich, wenn dann jetzt auf einmal Leute festgenommen werden, wie zum Beispiel, ich eben gehört habe, in Isfahan seien 4 Baha'is, die völlig unpolitisch sind, festgenommen worden, weil sie zu Hause Drohnen gebastelt haben. Das ist jetzt natürlich ein Momentum, wo dann der Druck, der von außen kommt, 1:1 nach innen weitergegeben wird und man gegen jeden Menschen vorgeht, was die Iraner ja sowieso machen. Die konzentrieren sich offenbar mit ihrem Sicherheitsapparat mehr darauf, gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen, als sich zu schützen. Mhm. Aber also das ist das, was ich jetzt fürchte, was kommen wird, dass der Druck nach innen massiv zunimmt, dass man Menschen hinrichten wird mit dem Vorwurf, du bist israelischer Spion oder sowas. Das könnte jetzt kommen.
Wie schätzen Sie das ein, dass diese hochrangigen Funktionäre der Regierung und des Militärs, können die so schnell ersetzt werden?
Nicht schnell. Das sind alles Leute mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die haben ihre ersten Spuren im iranisch-irakischen Krieg in den 80er Jahren verdient. Und die waren auch schon in Führungspositionen in den 80er Jahren. Das ist nicht leicht zu ersetzen. Wir haben das schon einmal erlebt. 2020 wurde ja ein Generalmajor der Revolutionsgarden getötet, Qasem Soleimani, auf dem Flughafen von Bagdad, allerdings durch die Amerikaner. Er ist dann ersetzt worden durch seinen Stellvertreter und der hat bis heute große Probleme, diese Teilstreitkraft der Revolutionsgarden, die er anführt, tatsächlich am Laufen zu halten. Das war eine eher schwache Persönlichkeit. Allerdings, das Personal ist da. Man muss sich nur mal die Bilder angucken von den großen Festveranstaltungen, wenn da die Revolutionsgardisten alle zusammensitzen. Allein die enorme Zahl der Brigadegeneräle, die dort rumsitzt, die sind natürlich alle da. Die sind etwas jünger. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, weil viele dieser ersten Generation aus meiner Sicht eigentlich für ihre Ämter auch schon zu alt wurden. Und ich denke, dass das auch jetzt, wie Herr Pleitgen das gesagt hat, dass man schon in den letzten 24 Stunden vielleicht beobachten kann, dass die Iraner doch wieder Ordnung in ihre Reihen bekommen, dass sie Raketen abschießen, dass einige von diesen Raketen auch ihre Ziele erreichen, zumindest die Stadt Tel Aviv. Und man muss das immer wieder sagen, Iran ist nicht die Hisbollah. Ja, wir haben es nicht mit einer kleinen Terrororganisation zu tun. Wir haben es mit Streitkräften zu tun, mit Revolutionsgarden, konventionelle Armee, Milizen. Das sind über 1 Million Mann, die unter Waffen stehen. Mhm. Viele von denen haben bereits längere Erfahrungen. Und viele, das ist zumindest mein Verdacht, haben ohnehin die eigentliche Arbeit für ihre Chefs gemacht. Also die werden keine Probleme haben, diese Strukturen neu zu besetzen. Die sind vielleicht nicht ganz so charismatisch wie ihre Vorgänger. Das waren ja auch Politiker. Aber Militärs sind das auch. Und es wird sehr schwierig werden, die zu schlagen.
Interessant, dass Sie das so sagen. Denn die Regierung Netanyahu, Sophie, scheint es ja genau auf diese Führungsriege und auf diese Strukturen abgesehen zu haben. Ich will ganz gern, bevor ich dich was frage, einen Satz von Premier Netanyahu zeigen, den er Freitagmorgen gesagt hat, zu den Zielen dieser Operation. Und er wandte sich dabei an das iranische Volk.
Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi, Azadi.
Sophie, wie ernst meint er das?
Er hat das von, also das ist ein Satz, den er da sehr früh schon gesagt hat, direkt nach den Angriffen. Und klar kann man sich fragen, ist das Ziel vielleicht auch ein Regimewechsel? Das ausgewiesene Ziel ist die Zerstörung vom Nuklearprogramm und vom Raketenprogramm. Aber klar, auch in Israel wünscht man sich natürlich, dass dieses Regime gestürzt wird. Ich frage mich, ob das bei den Menschen im Iran diese Message wirklich so ankommt, nachdem eben auch zivile Ziele dort angegriffen wurden, wie wir gerade schon gehört haben, ob das wirklich der Weg ist, wie man da für Veränderungen sorgt und einen Regimewechsel. Ich meine, dieses ganze Thema Iran, das ist schon seit Jahren Netanjahus Thema. Immer wieder hat er auf diese Bedrohung aus dem Iran hingewiesen, immer wieder sozusagen auch den Weg dafür geebnet, dass man dort angreift. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, das ist seit Jahren auch geplant. Und trotzdem ist natürlich dieser Zeitpunkt jetzt für ihn sehr opportun, auch weil er sich dadurch wieder hier in Israel als Mr. Security präsentieren kann. Das ist ja so das Image, das er gerne von sich pflegen würde, das sehr stark angekratzt wurde, wenn nicht sogar zerstört wurde durch den 7. Oktober und die Vorwürfe, die da auch gegen die Regierung angebracht werden, gegen das Militär, das große Versagen. Und jetzt ist sicher da auch ein bisschen die Hoffnung, die Menschen wieder hinter sich zu versammeln, weil eben die Bedrohung aus dem Iran, das ist etwas, wo viele sich hier einer Meinung sind, dagegen muss man was tun. Und da kann Netanjahu sich jetzt eben wieder als derjenige präsentieren, der da hart gegen vorgeht und möglicherweise ja, wieder mehr Zustimmung bekommt und gleichzeitig eben auch international wieder mehr Unterstützung bekommt. Der war ja massiv unter Kritik geraten wegen des Gaza-Krieges, haben wir schon drüber gesprochen, Fokus da komplett weg. Und auf einmal hat er auch da wieder mehr Unterstützung.
Also ganz klar auch eine Botschaft an die eigenen Leute. Danke dir, Sophie, für deine Zeit. Wir reden hier weiter und danken ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Passt gut auf euch auf. Und möchte gerne das direkt weitergeben an Isabel Shayani. Wird das im Iran überhaupt wahrgenommen, dass in Israel da womöglich ein Regimewechsel, ein Regimesturz geplant wird?
Natürlich, das wird sehr wohl wahrgenommen. Und ich meine, wir haben jetzt ein bisschen bislang über den Iran geredet, als sei das Portugal oder so. Es klang so ein bisschen harmlos alles. Wir haben es zu tun mit einer Autokratie, mit einer Mullahkratie, wo ungefähr, ich weiß nicht, 80% der Bevölkerung wahrscheinlich gegen dieses Regime sind und darauf hoffen, vor allen Dingen die jungen Menschen. Wir erinnern uns an die Frauen 2022, die auf die Straßen gegangen sind, die so viel riskiert haben, wo heute noch Leute festgenommen worden, weil sie irgendwas bei Instagram geliked haben oder sowas. Und wir erinnern uns an genau diese Bewegung. Und der Slogan dieser Bewegung war San Zendegi Ozadi, was Netanjahu gerade gesagt hat, Frau, Leben, Freiheit. Und jetzt nimmt der israelische Präsident, der jetzt in den letzten Monaten auch nicht durch besonders demokratisches Verhalten aufgefallen ist, sondern durch eine aggressive Kriegspolitik, stellt sich dahin und nimmt genau diesen Slogan und kapert ihn sozusagen für sich. Er beschlagnahmt diese Basisbewegung aus dem Iran und sagt, Leute, geht doch auf die Straße, ist doch eigentlich eine schöne Sache. Und die Iraner haben immer den Protestierenden vorgeworfen, ihr seid Spione Israels. Das ist der Klassiker im Gefängnis, wenn die gefoltert werden. Ihr seid Spione Israels. Die werden die Leute genau mit diesen Vorwürfen, wenn sie auf die Straße gehen sollten, festnehmen. Er hat ihnen, voilà, die Bühne dafür geboten. Mhm. Macht er das ernsthaft? Also die Iraner, mit denen ich gesprochen habe, da sind natürlich zwei, drei, die so sehr hoffen, dass es anders wird. Die sagen, wir sind Netanjahu dankbar. Die meisten sagen aber, wir kennen Politiker. Ob das jetzt unsere sind oder ob das die Israelis sind, wir wissen, sie werden uns nur benutzen und sie werden uns so lange benutzen, wie sie uns brauchen. Und sie werden es nicht ernst meinen.
Wie ist denn der Widerstand, wenn man überhaupt vom Widerstand sprechen kann? Die Stimmen, die du genannt hast, die Frauen, die wir von vor 3 Jahren auf den Straßen gesehen haben, sind die verstummt oder kriegen wir das bloß nicht mehr mit?
Also erstmal ist ein großer Teil im Gefängnis gelandet. Die Menschen sind wirklich in ein Tal gerast danach, weil das Vorgehen, das repressive Vorgehen des Systems oder des Regimes wirklich hart war. Das ist der eine Teil. Das, was im Netz passiert ist, das war ja, also die Iraner werten es fast gleich, was im Netz passiert ist und was auf der Straße passiert ist, auch erstmal verstummt. Ganz viele sind ins Ausland gegangen. Deutschland hat etliche aufgenommen, die gezielt von den iranischen Sicherheitskräften ins Auge geschossen wurden zum Beispiel. Und man hat dann aber gesehen, was in Syrien passiert ist, dass dort die Bewegung von al-Sharaa es geschafft hat, Assad zu stürzen. Dann haben die Leute sich gedacht, vielleicht geht hier doch was. Im Moment ist es so, dass gerade wieder bei Twitter so Hashtags aufploppen und die Leute mutig was sagen. Zum Beispiel sagen, wir wollen keine Atomenergie. Wir wollen das nicht, was ihr macht. Wir wollen eigentlich nur ein ganz normales Leben. Ob sie den Mut haben, jetzt noch mal so viel zu riskieren, wo sie wissen, was drohen kann, entweder wirklich Haftstrafen, die auch jetzt während des Krieges werden wieder Leute festgenommen, oder eben bis hin zur Hinrichtung, was wir ja auch hier im Westen dann die ganze Zeit mitkriegen, Das kann ich nicht sagen. Aber die riskieren viel und die gucken natürlich, was ist die westliche Projektionsfläche? Wie reagieren wir hier darauf? Und im Moment ist es so, dafür ist das Internet natürlich wichtig. Das ist im Moment runtergefahren. Es funktioniert mal besser, mal schlechter. VPN-Tunnel funktionieren nicht. Und diese Kommunikation, da weiß das Regime schon sehr genau, dass es gut ist, eine Blackbox aus dem Land zu machen, damit man untereinander nicht kommunizieren kann und damit nicht das passiert, was sie am meisten fürchten, nämlich dass wieder so eine Bewegung kommt, wo die Herrschenden tatsächlich zittern müssen, ob sie da rauskommen oder nicht.
Mhm. Wenn noch Fritz Bergkind dazu holen.
Entschuldigung. Das ist ein schöner Moment. Aber das nehme ich als Kompliment auf. Danke.
Sie waren ja jetzt auch mehrfach im Iran, jetzt zuletzt auch in Teheran. Wie nehmen Sie denn das wahr? Ist das möglich, dass so eine Bewegung wieder entsteht, dass so ein
Ich glaube, es ist jederzeit möglich, dass so eine Bewegung wieder entsteht. Aber ich glaube auch, dass die Behörden ein bisschen daraus gelernt haben. Also es ist jetzt so, dass man zum Beispiel in Teheran unterwegs ist, dass der Hijab, um den der Streit ja damals ging, dass der mittlerweile fast optional ist bei vielen Frauen. Also man sieht schon sehr viele, die auch jetzt ohne rumlaufen, natürlich auch mutigerweise. Und dass die Behörden auch gar nicht mehr das umsetzen können, zu versuchen, alle da hinterher zu sein. Es war ganz interessant, weil das letzte Mal, als ich im Iran war, da sollte ein sehr restriktives Hijab-Gesetz vom Parlament, wurde, glaube ich, sogar verabschiedet, aber ist dann von dem Nationalen Sicherheitsrat meineswegen nicht in Kraft gesetzt worden. Die haben sich geweigert, das Gesetz zu unterschreiben. Ich glaube auch, weil die wussten, dass das möglicherweise zu großen Problemen auch führen könnte. Aber was Frau Shayani gesagt hat, ist, glaube ich, stimmt auch, glaube ich. Ich glaube eher, dass wenn Benjamin Netanyahu jetzt sagt, hier, wir sind mit euch und startet eine Revolution, ich glaube eher, dass das die Machthaber stärkt als andersrum. Also wir hatten heute auch redaktionell Kontakt mit Leuten im Iran und haben den anonym auch befragt, wie sie sich fühlen. Und da waren schon sehr viele, die gesagt haben, klar, wir mögen unsere Regierung vielleicht nicht, aber wir wollen uns auch nicht von Benjamin Netanyahu sagen lassen, dass wir jetzt einen Aufstand starten müssen. Und natürlich ist es auch so, dass wenn deine Stadt bombardiert wird, dann ist das natürlich schon was anderes. Ne? Dann wird die Liebe auch viel geringer, weil das ist schon ziemlich furchterregend für Leute. Also wir sind auch regelmäßig mit Leuten in Kontakt. Und wenn da so schwere Munitionen auf eine Innenstadt abgeworfen werden, also auch wenn das gezielte Schläge sind, da sind ja überall Wohnhäuser nebenan und es gibt ja schon auch ziemlich zivile Opfer, ziemlich viele, da fühlen sich viele Leute, haben sie gesagt, erinnert an die Zeit vom Iran-Irak-Krieg, als der Irak auch Teheran bombardiert hat. Und das ist natürlich für viele schon ein traumatisches Erlebnis gewesen.
Darf ich noch kurz was ergänzen? Die Israelis machen einen richtigen Propaganda-Feldzug im Iran. Es gibt einen Auslandssender, Iran International, der läuft in vielen iranischen Haushalten, sowohl im Iran als auch hier. Da sitzt der Moderator in Tel Aviv und sagt am Ende, Leute, steht auf, geht auf die Straße. Da wird die ganze Zeit natürlich, also es gibt eine sehr polarisierte mediale Darstellung. Das, was das Regime sagt, kann man sowieso nicht glauben. Und die Israelis feuern an der Stelle wirklich aus allen Rohren in der Hoffnung, sozusagen von innen da was in Gang zu setzen. Und ich wundere mich darüber, dass die Leute das so in Scharen gucken.
Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass da ein Regimesturz, ein Anvisierter von Israel, sich in Gang setzen könnte. Nehme ich jetzt
bei. Jetzt bin ich gespannt.
Ich sehe das auch so. Also zunächst einmal glaube ich, dass man, wenn man die militärischen Operationen verfolgt, schon feststellen kann, dass es Israel darum geht, dieses Regime zu destabilisieren. Und zwar waren die ersten Hinweise die gezielten Tötungen der militärischen Führung. Die wären nicht zwingend notwendig gewesen. Es hätte auch gereicht, das Atomprogramm, Raketenstellungen, Militärbasen anzugreifen. Das einmal. Und zweitens hat es Angriffe gegeben auf die Öl- und Gasinfrastruktur des Landes. Aus meiner Sicht auch ein klares Indiz dafür, dass die Israelis vielleicht etwas mehr wollen. Meiner Ansicht nach kann aber das Regime nur sich selbst stürzen. Wir haben diese Proteste vor einigen Jahren erlebt, die das Regime nicht in Gefahr gebracht haben. Das Regime war einige Zeit nervös wegen der Proteste, aber vielleicht sogar eher wegen der Proteste in Belutschistan und in Kurdistan, die vom Regime immer ernster genommen wurden als größere Proteste der liberalen Bevölkerung in den Großstädten. Wie dem auch sei, das Regime, ich habe es eben gesagt, verfügt über mehr als 1 Million Mann unter Waffen. Wir haben eine starke Armee, die bisher loyal ist, 350.000 Mann. Wir haben die Revolutionsgarden, 125.000 Mann. Wir haben 600.000 Pro-Regime-Milizen, die sogenannten Basij-Milizen und dazu noch Sicherheitskräfte. Bisher gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass diese Sicherheitskräfte nicht bereit wären, zu töten und vielleicht auch zu sterben, um dieses Regime am Laufen zu halten. Wenn es Brüche gibt innerhalb der Machtelite, dann kann es durchaus zu Problemen kommen. Aber schon allein deshalb, weil wir eben keine starke Opposition haben, weil es gibt keinen militanten Widerstand, sehe ich im Moment keine Chance.
Dann schauen wir uns das Ziel an, das vielleicht leichter ist zu erreichen, nämlich die atomare Gefahr zu bannen. Der Iran nimmt ja schon sehr lange für sich in Anspruch, nukleare Kernkraft friedlich zu nutzen. Aber die Weltgemeinschaft schaut schon seit Jahrzehnten sehr besorgt dahin, dass es eben nicht bei der friedlichen Nutzung bleibt.
2015 unterzeichnen die USA, Iran und weitere Staaten ein Atomabkommen.
With this deal, we have the possibility of peacefully resolving a major threat to regional and international security.
Der Iran verpflichtet sich dazu, sein Atomprogramm drastisch einzuschränken. Im Gegenzug werden westliche Sanktionen aufgehoben. Doch der Deal hält nicht lange.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into.
2018 steigen die USA unter Donald Trump aus dem Abkommen aus. Der Iran beginnt daraufhin, die Atomanreicherung zu intensivieren. Heute sollen sie 60% erreicht haben. Die internationale Atomenergiebehörde zeigt sich besorgt. Der Iran besitze immer mehr fast waffenfähiges Uran.
At a level which is very, very close to the level that you need to have a nuclear explosive device.
Vor 2 Monaten nimmt Trump die Gespräche mit dem Iran über ein mögliches neues Abkommen auf, jedoch ohne Erfolg.
They're just asking for things that you can't do. They don't want to give up what they have to give up. They have given us their thoughts on the deal, and I said, you know, it's just not acceptable.
Gestern teilte der Außenminister des Oman mit, dass die für heute angesetzten Gespräche abgesagt wurden. Wie es weitergeht, bleibt unklar.
Sind die Verhandlungen jetzt gescheitert, Herr Steinberg?
Zunächst einmal, aber ich denke, wir sollten nicht ausschließen, dass es wieder zu Verhandlungen kommt. Und zwar vor allem deshalb, weil die Regierung Trump diese Verhandlungen will. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten durchaus gesehen, dass es da so eine Interessendivergenz zwischen Washington und Tel Aviv gab. Tel Aviv wollte diesen Militärschlag schon im April, schon im Mai. Die Trump-Administration wollte verhandeln und Präsident Trump hat ja dieses Angebot auch noch einmal erneuert. Und es ist ja davon auszugehen, dass die Iraner in einer Position der Schwäche alles tun werden, um wieder an den Verhandlungstisch zurückzukommen. Die einzigen, die das im Moment erst einmal nicht wollen, und zwar bis zur Zerstörung des Atomprogramms, sind die Israelis. Also man sollte da, glaube ich, nicht nie sagen.
Ich glaube auch, ich habe kurz nachdem die Angriffe begonnen haben, der Israelis noch mit den Leuten von Steve Witkoff kommuniziert. Und ihr habt die gefragt, wie...
Das ist der Verhandler,
das ist der Verhandler von Donald Trump für den Nahen Osten und für Russland. Aber der hat auf jeden Fall die Gespräche mit Abbas Araghchi, mit dem iranischen Außenminister, geführt. Und die Leute um den herum meinten auch, ja, wir sind immer noch dafür, dass die Verhandlungen stattfinden. Also am Freitag haben die gesagt, die haben noch gehofft, dass die am Sonntag stattfinden. Ich glaube sogar, dass die Iraner möglicherweise daran gedacht haben, da wirklich noch hinzufahren, aber sich dann in letzter Minute entschieden haben, dass es jetzt doch zu viel ist auf einmal. Weil der iranische Außenminister, der ist heute... noch mal rausgegangen und gesagt, klar, die sind bereit generell zu Verhandlungen, sind bereit auch zu garantieren, dass es keine Atomwaffe gibt vom Iran. Sie haben ja gesagt, dass ihr Atomprogramm friedlichen Zwecken nur dienen soll. Aber die wollen natürlich ihre Urananreicherung behalten. Das ist so die rote Linie für die. Und das schien mir, als die Verhandlungen stattgefunden haben, in den ersten 5 Runden so, als wären die Seiten gar nicht so weit voneinander entfernt.
Haben die Israelis das aber torpediert, weil sie ja den Sicherheitsberater und ehemaligen Verteidigungsminister getötet haben, der... zu dem
Ali Shamhani, genau. Das ist, der ist schon sehr lange in der Führungsriege. Der ist auch ein sehr enger Vertrauter vom Supreme Leader, vom obersten Religionsführer. Ob dadurch, dass die denen getötet haben, ob sich dadurch viel geändert hat. Die Verhandlungen führen tut ja Abbas Araghchi, der Außenminister. Und es gibt da sicherlich auch andere im Umfeld vom Supreme Leader, die auch einspringen können. Also Ali Shamhani ist jemand, der für die Führungsriege da sehr wichtig war, auch immer wieder als Berater aufgetreten ist, aber auch jemand, wo wo es der Fall ist, dass andere Leute da auch diese Rolle übernehmen könnten und den Supreme Leader beraten. Ich glaube, das ist noch lange nicht gegessen. Ich glaube schon, dass diese Verhandlungen wieder stattfinden können.
Können die Iraner gesichtswahrend jetzt weiterverhandeln?
Das habe ich mich gerade gefragt, als ihr das so locker gesagt habt, beide. Ja, da passiert schon was in den nächsten 2-3 Wochen. Das heißt ja dann, okay, erst werdet ihr von den Israelis bombardiert, und zwar nach allen Regeln der Kunst. Und dann seid ihr artig bitte, und dann kommt ihr doch noch mal in Oman und dann reden wir mal darüber. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie das gesichtswahrend hinkriegen. Also ich wundere mich, dass ihr euch da beide so relativ sicher seid.
Naja, also meiner Meinung ist es so, dass die, auch nachdem die Angriffe angefangen haben, waren die ja noch relativ konstruktiv in ihren Statements, zumindest die Iraner. Also zumindest Araghchi hat gesagt, okay, das ist jetzt zu viel, also es ist vertraut auch Donald Trump nicht mehr, aber irgendwie haben sie gesagt, sind immer noch bereit, einen Deal zu machen. Also sie haben ja gesagt, wir sind bereit, einen Deal zu machen, der garantiert, dass Iran keine Atombombe hat. Und da muss man ja dann irgendwie drüber reden. Donald Trump hat auch gesagt, dass es weiterhin Kontakte gibt, dass die Iraner offenbar noch daran interessiert sind. Klar, die sehen natürlich auch, dass ihr Land jetzt gerade bombardiert wird. Das kann natürlich dann auch dazu führen, dass man dann auch eher verhandlungsbereit ist, wenn man das Ganze gesichtswahrend machen kann. Das darf man nämlich auch nicht vergessen bei den Iranern. Die sind sehr stur und die lassen sich natürlich nicht zu irgendwas zwingen. Das ist immer das sagt man immer, so ein Iraner kannst du schlecht mit Druck zu irgendwas zwingen, dass er irgendwas macht. Also ich sehe das.
Den musst du dahin bomben.
Nein, aber gerade dann auch nicht. Also gerade es ist, je mehr Druck man ausübt, desto mehr beißt man sich die Zähne an.
Das hat
Zarif damals schon bei den Verhandlungen gesagt, dass je mehr Druck man ausübt, desto weniger erreicht man.
Was ist die Rolle Donald Trumps dabei?
Ich glaube, der hat eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, dass Donald Trump unbedingt einen Deal haben will über das iranische Atomprogramm. Ich glaube, dass Donald Trump zeigen will, dass er einen besseren Deal machen kann, als Barack Obama und Joe Biden das gemacht haben. Und er sich auch für den obersten Dealmaker hält, der das auch erreichen kann. Und gleichzeitig ist, glaube ich, für ihn auch wichtig, weil es halt große Schwierigkeiten hat, einen Frieden zwischen Hamas und Israel herzustellen, zwischen Russland und Ukraine einen Deal zu bekommen. Und er dann gemeint hat, beim Iran kann er das vielleicht schaffen. Also ich glaube schon, dass er das will. Und eine Sache ist, glaube ich, bei Donald Trump auch wichtig. Ich glaube, dass Donald Trump keinen Krieg will. Ich glaube, dass Donald Trump die USA unbedingt aus Krieg raushalten will.
Hat er denn gewusst von den Angriffen?
Natürlich. Klar.
Hat er es gebilligt oder hat er es nicht gebilligt? Also wir kennen eine Äußerung des Außenministers Marco Rubio, der gesagt hat, wir waren nicht involviert und wir wissen eigentlich auch nichts.
Natürlich haben sie davon gewusst und sie haben das stillschweigend geduldet. Aber ich glaube schon, dass wir uns klar machen müssen, dass wir in einer ganz neuen Epoche leben. Wir haben jetzt fast 40 Jahre amerikanische Hegemonie im Nahen Osten. Es hat begonnen mit dem Tankerkrieg 1987, den ganzen folgenden Kriegen. Und jetzt merken wir zum ersten Mal, dass ein Präsident nicht mehr so richtig mitmachen will. Dass es da einen ganz klaren Interessenunterschied gibt. Die Israelis wollen das Atomprogramm mit Gewalt vernichten. Sie wollen auf jeden Fall verhindern, zumindest für die nächsten 3 bis 5 Jahre, dass Iran in der Lage ist, aus dieser Urananreicherung eine nukleare Bewaffnung abzuleiten. Und wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der zwar rhetorisch auf der Seite Israels steht, der aber nicht wirklich mitmacht. Wir haben uns als Spezialisten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wenn wir uns vorgestellt haben, wie eine solche Aktion ablaufen kann, zumindest seit wir von Fordo wissen, seit 2009, sind wir immer davon ausgegangen, dass eine Vernichtung dieses Atomprogramms oder dass auch der Versuch der Vernichtung nur dann geschehen wird, wenn die Amerikaner dabei sind. Nee, aber die Amerikaner halten sich raus und sie sagen jetzt schon wieder, wir wollen eigentlich verhandeln. Wir sind in einem Zeitalter, in dem die USA sich herausziehen, selbst ihren engsten Verbündeten in der Region nur noch sehr halbherzig unterstützen und die vielleicht hängen lassen. Wenn wir so von 2 bis 3 Wochen reden, Trump will keinen Krieg. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann der Druck kommt, dass den Israelis gesagt wird, ihr hattet jetzt eure Möglichkeiten, jetzt übernehmen wir wieder.
Und müssen sich dann die Israelis fügen? Wie abhängig ist Israel auch rein militärisch von den Amerikanern?
Na, die gesamte Luftwaffe, die jetzt rumfliegt über dem Nahen Osten von den Israelis, ist ja alles amerikanische Flugzeuge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner jemals Israel nicht unterstützen werden. Das wird immer weitergehen, dass die Israel unterstützen, militärisch, politisch, in jeder Hinsicht. Aber dass sie zum Beispiel sagen, wir machen bei dieser Aktion nicht mit. Wir machen nicht mit, zum Beispiel diese schweren Bomber zur Verfügung zu stellen, weil wir nicht wollen, dass das Ganze so weit ausartet, dass die Amerikaner wieder in einen großen Krieg im Nahen Osten reingezogen werden. Weil ich bin der Meinung, dass Donald Trump keinen Krieg will. Ich habe das gesehen, ich war 2019 im Iran und damals war das so, dass die Iraner über der Straße von Hormuz eine amerikanische Drohne abgeschossen haben. Und da redeten alle davon, dass das jetzt Krieg gibt, weil die ein amerikanisches Militär Luftfahrtgerät abgeschossen haben. Und der Donald Trump hat später auch gesagt, dass seine Berater versucht haben, ihn zu überreden, den Iran zu bombardieren. Er hat am Ende gesagt, nee, macht er nicht. Weil er die aus dem Krieg raushalten wollte.
Eine Neuigkeit möchte ich gerne jetzt hier in den Tisch werfen. Ich höre nämlich gerade, dass Donald Trump gerade gesagt hat, er sei offen dafür, dass Wladimir Putin in diesem Konflikt vermitteln soll.
Ja.
Ja.
Macht Sinn.
Die haben ja telefoniert gestern.
Ja, die haben telefoniert.
Wladimir Putin, Donald Trump.
Klar, die haben telefoniert und die sagen ja auch beide, dass ein gutes Verhältnis zueinander haben. Und was man auch sagen muss, ist, dass der Iran und Russland ja militärisch und auch politisch in den letzten Jahren sehr eng beieinander waren und auch weiterhin eng beieinander sind. Die beiden sind füreinander immer wichtiger geworden. Die Iraner, weil natürlich die Sanktionen von den USA immer stärker geworden sind. Die Iraner irgendwie auch ihre Produkte an den Mann bringen müssen. Es gibt zum Beispiel iranische Datteln in allen russischen Supermärkten. Wenn ich da bin, dann kaufe ich die manchmal. Aber das ist natürlich schon eine wichtige Zusammenarbeit, die es da gibt. Militärisch, aber auch wirtschaftlich. Genauso wie die Chinesen und die Iraner und die Chinesen und die Russen. Das sind halt andere geopolitische Arten, miteinander umzugehen. Also die haben schon ein enges Verhältnis miteinander gehabt. Und die Russen können natürlich auch versuchen, auf die Iraner einzureden. Also gerade wenn es darum geht, einen direkten Draht zu den Iranern zu haben, ist Wladimir Putin natürlich jemand, der da auch mitverhandeln kann.
Klar, das ist natürlich ein wichtiger Verbündeter der Russen. Aber ist das, wie müssen wir uns das vorstellen? Dass Putin, der muss ja dann auch mit den Israelis verhandeln und auch mit den Amerikanern.
Es ist eine Ohrfeige für Netanyahu. Weil das Letzte, was die israelische Regierung will, ist, dass da jetzt ein starker Akteur, mit dem sich ja die Beziehungen auch in den letzten Wochen enorm abgekühlt haben. Ich glaube, letzte Woche war das der Fall. Patriot Missiles wurden aus Israel an die Ukraine geliefert. Und das war so ein Indiz dafür, wie schlecht es um die Beziehungen zwischen Israel und Russland geht. Wenn jetzt der US-Präsident sagt, auch dann kann ja Putin mit dazukommen, dann stärkt das zunächst einmal die iranische Position, zeigt den Israelis wiederum, was ich eben geschildert habe, dass eben auf die Amerikaner tatsächlich kein Verlass mehr ist. Ich glaube, dass die Israelis das zum Anlass nehmen könnten, das Tempo ihrer Operationen enorm zu beschleunigen, weil sie natürlich wissen, dass wenn Russland und die USA ihnen sagen, dass dieser Konflikt aufhört, er tatsächlich im nächsten Moment aufhören wird.
Ich will zumindest noch ein Fragezeichen in dieser Runde formulieren, weil Guido Steinberg eben gesagt hat, nach israelischer Interpretation sind die Iraner so weit, dass sie ihr Atomprogramm in Form, ja, wer ist es formuliert, also dass sie Waffen produzieren könnten, ja?
Das
ist unmittelbar bevorsteht, nach deiner auch. Die Frage ist natürlich, aber es sehen nicht alle so und es ist auch schwierig, das tatsächlich neutral zu bewerten. Es ist aber natürlich ein Szenario, was absolut die Reihen hinter dir schließt und wo du weißt, wenn du das sagst, dann hast du auch eine Legitimation, auch bei der israelischen Bevölkerung natürlich dann wenigstens an dieser Stelle nach vielen Jahren, wo man das auch immer wieder gesagt hat und Netanyahu das immer wieder gesagt, das tatsächlich zu tun. Man glaubt das jetzt und man folgt sozusagen diesem ganzen Narrativ. Aber kann sein, dass es stimmt, kann aber auch natürlich auch sein, dass es nicht stimmt und dass es viele andere Beweggründe gibt. Und Israel hat natürlich viele Beweggründe, den Iran richtig in die Knie zu zwingen, weil der Iran Israel seit Jahren und Jahrzehnten immer rhetorisch und militärisch von allen Seiten mit seinen Proxys bekämpft hat. Ich bin nur erstaunt darüber, dass ihr an der Stelle so mitgeht und sagt, das ist so.
Es ist nicht nur Israel, es ist auch die IAEO und es sind westliche Nachrichtendienste. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen die Israelis so gut Bescheid über alles, was sich im Iran abspielt und vor allem in den Institutionen, die strategisch wichtig sind für Israel, dass es da aus meiner Sicht überhaupt keinen Zweifel dran gibt. Ob das jetzt 400 Kilogramm sind oder vielleicht ein paar mehr oder 400 weniger, die auf 60% angereichert wurden.
Das sagen Sie jetzt so lapidar, aber das ist jetzt noch eine zentrale Frage, die wir gerne noch beantwortet haben. Wie nah sind die denn dran nach Ihrem Kenntnisstand an der Atombombe? Und das ist ja der zentrale Grund, warum Israel jetzt Angriffe fliegt.
Also die generelle Information ist, dass Iran im Moment auf 60% anreichert. Von da ist es nur noch ein Schritt bis zur 90-prozentigen Anreicherung von Uran und damit zu waffenfähigem Uran. Das hat übrigens auch Iran bestätigt, das mit den 60%.
Und das ist das, was IAEO sagt, was die Grossi gerade sagt.
Genau,
das,
deswegen wissen wir es auch recht genau. Und wirklich, die Israelis wissen es sehr genau. Die wissen ja sogar, wo die führenden Revolutionsgardisten schlafen oder wo sie feiern und all diese Dinge. Das wissen sie.
Aber und den 7.10. wussten sie nicht.
Das wussten sie nicht. Ja, das wussten sie auch. Aber das ist nicht in der politischen und in der militärischen Führung angekommen, weil sie schlecht geführt waren. Aber die Spezialisten in den Diensten, in den israelischen Diensten, die waren ja durchaus informiert. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. So, diese Anreicherung auf 90%, die kann man innerhalb von 1 bis 2 Wochen erreichen mit den technischen Mitteln, die die Iraner haben. Das wäre dann waffenfähiges Plutonium, das da liegt. Das muss man dann noch in einen Sprengkopf bringen. Das ist nicht so ganz einfach. Das dauert bis zu einem Jahr, es sei denn, man hat russische Hilfe. Und in letzter Zeit wurde nun immer konkreter ein Szenario diskutiert, das wohl auch zumindest laut israelischen Informationen in Teheran diskutiert wurde, dass man nämlich dieses angereicherte Uran nimmt, in ganz primitiver Form damit eine Testzündung vornimmt und damit wäre dann Iran von der nuklearen Schwellenmacht zur Nuklearmacht geworden, ohne die Fähigkeit allerdings, diese Atombombe auch ins Ziel zu bringen.
Das ist eine wichtige Frage. Wollen Sie die Atombombe nur nutzen, um Abschreckung zu signalisieren oder um sie wirklich zu nutzen?
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, dass die eine Atombombe haben wollen. Also die Iraner sagen, ihr Atomprogramm ist für zivile Zwecke. Und was natürlich auch passiert ist, die sind jetzt natürlich sehr, sehr nah an waffenfähigem Uran, an waffenfähiger Anreicherung. Was die Iraner natürlich gemacht haben, ist, dass, nachdem Donald Trump aus dem Nuklearabkommen ausgestiegen ist, haben die Iraner gesagt, okay, alles klar, ihr macht jetzt massive Sanktionen gegen uns und deswegen fangen wir jetzt einfach an, Uran anzureichern und immer höher anzureichern. Und die benutzen das natürlich auch als Druckmittel gegen die Europäer und gegen die Amerikaner zu sagen, wenn ihr nicht wieder zu einem Deal kommt, wenn die Sanktionen nicht gelockert werden, dann reichern wir halt immer weiter an. Meines Erachtens ist es so, dass der Iran, wenn die eine Atombombe gehabt haben wollen, dann hätten sie die schon längst gehabt. Weil die haben ja schon sehr fähige Wissenschaftler auch. Die arbeiten da auch schon sehr lange dran. Und Atomtechnologie ist ja jetzt nichts, was besonders neu ist. Also meines Erachtens, wenn sie das hätten machen wollen, dann hätten sie das wahrscheinlich auch schon geschafft. Ich glaube eher, dass die das versuchen als Drohkulisse so ein bisschen zu halten. Wir können auf diesen Wert anreichern. Und gleichzeitig muss man aber sagen, dass das Raketenprogramm von denen natürlich schon sehr potent ist. Also die hätten schon, wenn sie es schaffen würden oder wenn sie einen Atomsprengkopf machen wollen würden, dann hätten sie natürlich auch gleich die Methode, den ans Ziel zu bringen, weil die Raketen von denen auf jeden Fall so weit fliegen würden. Aber ich habe jetzt, also die Israelis haben mir jetzt gesagt, dass die kurz davor sind, einen Atomsprengtopf zu bauen. Das haben wir auch schon relativ oft gehört, dass die Zeit immer kürzer wird, wo man das hätte machen können. Ich habe jetzt diese gleichen Alarmglocken bei den Amerikanern nicht gehört, auf die Art und Weise. Das heißt, die Israelis haben sicherlich sehr gute Informationen, aber ich glaube, es ist völlig unklar, wie weit die davon entfernt sind und auch, ob die das wirklich wollen.
Gut, das werden wir auch jetzt nicht vollends klären können, aber da wir nur noch eine Minute zur Verfügung haben, würde ich natürlich wahnsinnig gerne einmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nach vorne blicken. Werden die Iraner am Ende auch womöglich durch diese Angriffswelle der Israelis an den Verhandlungstisch zurückgeholt? Wie könnte es weitergehen? Vielleicht von allen ein kurzes Statement, eine Einschätzung.
Ich gehe davon aus, dass wir noch einige Tage, vielleicht auch einige Wochen mit israelischen Angriffen zu rechnen haben. Die große Unbekannte sitzt meines Erachtens in Washington. Präsident Trump hat es in der Hand und er will keinen Krieg. Deswegen glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass die Israelis frühzeitig abbrechen müssen.
Ich hoffe, dass das iranische Volk nicht noch weiter, es wird als Geisel genommen von diesem Mullah-Regime. Und ich hoffe, dass sie in diesen nächsten Wochen nicht noch weiter verkauft werden, in diesem Fall von Israel, weil wir es mit einem Präsidenten zu tun haben, der nicht davor zurückscheut, an vielen Fronten einen Krieg zu eröffnen. Und das ist das, was ich gerade befürchte. Ganz mal abgesehen davon, dass es so etwas Altmodisches wie Völkerrecht gibt, was offensichtlich für die Israelis keine große Rolle mehr spielt.
Ich glaube, dass es zur Verhandlung kommen wird. Dass es zur Verhandlung kommen wird und dass man möglicherweise schafft, einen Deal zu machen. Ich glaube, es gibt eine Sache, wo die beiden versuchen müssen, aneinander zu kommen. Die Amerikaner sagen den Iranern, ihr dürft keine Urananreicherung mehr machen. Die Iraner sagen, wir werden das nicht aufgeben. Die Frage ist, ob man sich da irgendwo in der Mitte treffen kann. Ich glaube, dass die beiden Seiten da nicht so ganz weit von entfernt waren, als die Verhandlungen noch liefen. Und da kann man möglicherweise hin zurückkehren. Also ich glaube schon, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass man auf dem Verhandlungstisch dann versucht, das Ganze zu lösen. Aber ich glaube auch, dass die Angriffe der Israelis und die Gegenangriffe auch noch eine ganze Zeit lang weitergehen werden.
Aber immerhin ein etwas zuversichtlicher Blick nach vorn. Wir müssen da einen Punkt machen, geben aber sehr gern weiter an Jesse Wellmer. Die Tagesthemen, ihr schließt da an bei dem Thema, stimmt's?
Genau, Karen, wir schauen auch auf den Konflikt zwischen Israel und dem Iran, aber auch nach Deutschland, wo es heute den ersten Veteranentag gab. Einen Tag, der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr besser würdigen soll. Alles gleich in den Tagesthemen.
Schauen wir uns gerne an. Danke, Jesse Wellmer. Ich danke die Runde für die Diskussion und ich danke Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause natürlich auch. Bis kommenden Sonntag. Auf Wiedersehen.